Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu der Geek Talk Folge 4113. Heute Abend haben wir ein kleines Jubiläum, unsere 90. Folge, und mit dabei und feiern tut das auch der
Gerhard Schröder, aka PetLife. Ja, ich fühle mich auch jetzt schon ganz alt, weil wir 90 Folgen Podcast dann nach dieser Folge abgeschlossen haben. Naja, wir werden alle nicht mehr jünger, auch die Zuhörer nicht. Grüße an die Zuhörer und ganz speziellen Grüß heute an Tobi. Ich muss dich vertreten. Ich bin das Flievertü und genau. Also heute Abend, heute Morgen, heute Mittag, heute Abend, wann immer ihr uns auch nochmal hört, sind nur dabei der Martin und der Gerd.
Genau, und wie wir vorher gerade noch rechentechnisch festgestellt haben, wir schaffen es, wenn alles klappt, also regelmäßig die Folgen kommen, in diesem Jahr noch mit unserer 100. Folge.
Genau.
Wir haben einen kleinen Nachtrag. Zum einen ist das, wir haben vor ein, zwei Folgen berichtet, dass BlackBerry sich aufkaufen lassen möchte von den Fairfax, einem Finanzdienstleister aus Kanada. Und diese Option halten sie sich offen. In dem Sinne, sie haben jetzt noch weitere angefragt, namentlich sind das Cisco, Google und SAP, wie dann, ob da überhaupt Interesse bestehen würde. Vielleicht haben sie Gedanken, dass sie noch ein bisschen teurer verkaufen können als diese 4,7 Milliarden.
Ja, gut, ist ja auch völlig okay. Ich fand diesen Business-Ansatz, von daher SAP, dann könnten sie eigentlich Oracle auch noch anfragen. Aber naja.
Samsung soll auch noch irgendwie im Spiel sein und ich finde es, wie wir das letzte Mal gesagt haben, gut, wenn das Ganze nicht irgendwo untergehen würde, weil das ist wirklich ganz ein anderer Markt, dieser Security-Markt generell.
Ja.
Aber das werden wir sehen. Wir werden berichten, wenn es soweit ist. Dann haben wir noch einen zweiten kleinen Nachtrag. Wir möchten uns bedanken beim Peter Manser. Das ist ein sehr fleißiger Leser auf meinen Blogs und anscheinend hört er auch unseren Podcast. Und ja, da haben wir eine kleine PayPal-Spende bekommen. Herzlichen Dank an dieser Stelle.
So, damit kommen wir dann zu den offiziellen Themen dieser Podcast-Folge.
Genau, wir haben zum einen ein paar Kurzmeldungen. Und da als allererstes, vor ein paar Folgen haben wir euch berichtet, dass wir hier in der Schweiz jetzt die sogenannten SMS-Briefmarken haben, wo wir Code dir generieren lassen, den du dann auf den Brief oder auf die Karte schreibst und das Ganze kostet dich in Schweizer Franken und 20 Rappen und dann geht das als A-Post raus. Jetzt hat sich herausgestellt, dass da einige Leute einfach wahllos, wie wir ja auch schon orakelt haben, einen Zahlencode auf Briefe geschrieben haben und die sind trotzdem angekommen. Das hat die Post jetzt mittlerweile bemerkt und jetzt gehen sie da drüber und schauen, wie sie da bessere Vorkehrmaßnahmen treffen können.
Tja, war ja auch nicht anders zu erwarten. Punkt, Punkt, Punkt.
Genau, ich möchte ja niemand anstiften, aber man könnte es ja mal testen.
Ich muss dazu nur sagen, die Schweizer waren es. Wir kommen nachher auf das Thema nochmal zurück in der Folge.
Irgendwo kommt das nochmals, genau. Auf jeden Fall ist das ein Jahr lang Testlauf, den sie machen und dann wird das Ganze nochmals angeschaut. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben, wie das weitergeht. Data Becker. Was ruft das bei dir hervor?
Fachbuchmarkt. Aktuell ist ja die Buchmesse. Grüße nach Frankfurt an die gute ganze Verlagsbranche, wo ich ja dieses Jahr gar nicht hinkomme. Ja, Data Becker schließt seine Tore im Sinne von, das ist ein weiterer Fachbuchverlag im IT-Sektor, stellt seine Publikationen ein.
Seit 1981 haben die Bücher über Bücher, ich glaube, alle, die irgendwie ein bisschen im IT-Sektor tätig sind, haben mindestens ein Buch mal aus dem Verlag Data Becker gelesen. Und die schließen per 31.03.2014. 100 Beschäftigte sind das Ganze. Und bis zu der Zeit werden sie die ganzen Projekte irgendwie weitergeben. Also es ist nicht so, dass das Ganze eingestellt wird, sondern die Buchreihen und so weiter, die gehen weiter in, ich nehme an, weitere andere Verlage über.
Ja, und wenn es heißt 100 Mitarbeiter, dann sind natürlich die ganzen freien Autoren, die sie sonst noch haben, gar nicht dabei mitgezählt. Das sind ja nur die festangestellten Verlagsmitarbeiter, muss man sicherlich auch mal so rumsehen. Also so gesehen, umsatzmäßig oder gehaltsmäßig sind da wesentlich mehr Leute sicherlich von betroffen. Aber das Geschäftsmodell eines IT-Fachbuchverlags ist ja vorsichtig gesagt ziemlich am Wanken, schon seit längerem. Und nach streichen jetzt alle Verlage die Segel. Also du brauchst heutzutage als so ein Fachbuchverlag vielleicht ein anderes Geschäftsmodell. Ich habe nur mitbekommen, dass ein anderer Verlag vor einiger Zeit mit einem Fach-Newsletter herausgekommen ist zum Themenbereich IT-Sicherheit und das Ding sich wohl ganz gut verkauft. Da kriegst du jeden Monat so einen mehrseitigen gedruckten kleines Heftchen zugeschickt, bezahlst dafür deine Summe und das Geschäftsmodell scheint wohl ganz gut zu funktionieren.
Als Alternative oder zusätzlich?
Als Alternative, gar nicht mehr klassisch ein Buch rausbringen, weil du hast dann ein Fachbuch zum Thema IT-Sicherheit, das ist nach Wochen X so, wissen wir alle, nicht mehr aktuell, oder ein Buch, Fachbuch zu irgendeiner Software. Das, genau. Das nächste Update macht das Buch bald ja schon wieder obsolet. Und daran krankt ja eigentlich immer mehr das Thema. Wie häufig, wie Google momentan, Google Plus, an seinem Interface was ändert. Du bringst ein Fachbuch zu dem Thema raus und kannst es noch während der Druckfahne gerade korrigiert wird, kannst du es schon wieder nachkorrigieren. Du kommst ja gar nicht hinterher.
Genau, am besten gleich E-Book, weil das kannst
du. Selbst das als E-Book kommst du ja nicht mehr hinterher. Du hast es wirklich gerade fertig und dann kannst du schon das erste Kapitel wieder zum Update geben.
iBooks wäre da eine Alternative in dem Fall.
Auch nicht. iBooks hat wiederum eine Durchlaufzeit bei Apple von 4 Wochen. Musst du einplanen. Das heißt, erst nach 4 Wochen hast du ein Update. Wenn du das Ganze als E-Magazin über den Newsstand bringst, hast du wohl einen Update-Zyklus von vielleicht 2 Wochen, den du hinbekommst.
Also, wir beginnen wieder zu bloggen.
Oder du denkst dir von vornherein einen klassischen guten Newsletter wieder aus und sagst, alle 4 Wochen liefern wir euch eben das Update, alles, was sich seitdem getan hat, in irgendeiner Verpackungsdarreichungsform lieferst du an, ja?
Tja, das Ganze geht blitzschnell in dem Business. Apropos Blitz, das ist eine Überleitung zum nächsten Thema.
Ja.
Nokia lädt Handys mit Blitzen auf. Das Ganze ist noch in Experimentierphase. Aktuell kriegen sie es auf jeden Fall hin, den Akku eines Nokia Lumia 925, also des aktuellen Smartphones, zu laden mit künstlich erzeugten Blitzen.
Jetzt erzähl mir noch, wofür das gut sein soll. Ich stelle mir gerade vor, wie im Münchner Naturkundemuseum, so einen riesigen Tesla-Käfig. Ja, und da stellst du dich mit deinem Handy rein, hältst das Handy raus aus dem Faradayschen Käfig, und das Handy wird vom Blitzen geladen. Nee, was ist denn der praktische Ansatz dafür?
Der praktische Ansatz, es geht nicht 2-3 Stunden, bis dein Smartphone geladen ist, es geht blitzschnell.
Ja, verstanden, aber wo kriege ich die Strommenge mal so kurzfristig her? Also, wenn ich meine Steckdose nehme, kriege ich das Ding nicht so schnell geladen.
Nee, gute Frage, wie sie das machen, ob sie da nachher irgendwie so einen Akkupack quasi kreieren oder was da schlussendlich draus wird. Gute Frage. Könnte ich dir so nicht sagen, habe ich auch aus dem Artikel nicht rauslesen können.
Weil dann muss ich ja irgendwie ein paar riesige, ich formuliere jetzt einfach mal wild in die Tüte hinein, irgendwelche Elektronikleute kriegen wohl jetzt gleich hochgerollte Fußnägel. Da muss ich so ein paar große Kondensatorteile irgendwo in meiner Wohnung hinstellen. Ne? Die pumpe ich über Stunden voll mit Energie und Scotty, bitte jetzt beamen, dann ist mein Handy wieder voll und dann sind die Dinger irgendwie leer, aber...
Ich glaube, die gehen mehr davon aus, dass es in Zukunft mehr Blitze und Gewitter gibt. Irgendwie eine Antenne
auf. Alles klar. Ich stelle mich einfach jeden Abend auf meinen Balkon und 3, 2, 1 schlägt bei mir der Blitz ein.
Ja, nächstes Thema.
Genau.
Ja, auf jeden Fall eben experimentiert wird natürlich vieles, was schlussendlich daraus wird. Das werden wir dann sehen, was da.
Genau, du hast das nächste Experiment. Galante Überleitung.
Genau, da haben wir AirPlay Mirroring. Wer im Apple-Universum gefangen ist oder darin lebt, wie man es auslegt, der hat den großen Vorteil, dass er von seinem iOS-Device auf die Apple TV oder auf dem Mac streamen kann. Und das Ganze wird ja, das ist, was ich unter anderem auch an Android, genau, aber auch an Windows Phone vermisse. Windows Phone gibt es also noch in ähnlicher Version. Und die Cyanamod Entwickler haben da ein bisschen rumgebastelt und das AirPlay-Protokoll von Apple ein bisschen, erweitert.
Ja, finde ich, erweitert hört sich gut an.
Genau, also Ergebnis ist, man kann jetzt über eben diese Cyanamod-Geschichte von seinem Android-Smartphone oder Tablet auf die Apple TV streamen. Neu, das kann man schon länger, neu kann man auch von Android auf Android streamen. Also sie haben nicht nur den Sender modifiziert, sie haben auch den Empfänger modifiziert. Ist natürlich nicht unbedingt sinnvoll von einem Smartphone aufs andere. Da gibt es mehr andere Geschichten, wie wenn ihr zum Beispiel einen kleinen Android-Stick, haben wir auch schon einige getestet, im Fernsehen einsteckt, quasi nachher so eine günstige Apple TV hinkriegt.
Ja.
Also man sieht wieder, Android wird besser dank Apple-Technologie. War der böse?
Ah jo, wir lassen ihn jetzt mal drin in der Tonspur. Und Grüße an alle Android-Nutzer, die sich in ihrem Ökosystem wohlfühlen und alle Grüße an die Apple-Nutzer, die sich in ihrem Ökosystem wohlfühlen. Die Zeiten, dass wir C64 gegen Atari ausdiskutiert haben, sind schon lange vorbei. Also Kriegsball gleich wieder begraben, zum nächsten Thema kommen.
Alle profitieren voneinander.
Ja.
Um zu profitieren, braucht es manchmal Geld und Gelder erhalten Deutsche.
Ja, also unter anderem auch Deutsche. Das ist soll eine Überleitung zum nächsten Thema sein. Achtung, neues Thema, jetzt. Es geht um DFKI, sagt jetzt erstmal kein Menschen was. Dahinter verbirgt sich Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Nochmal DFKI. Wir sind jetzt bei einer Summe von 4,4 Millionen Euro EU-Fördergeld. Und zwar geht es um das Thema tragbare Metaprodukte, smarte Kleidung für die Cloud. Dieses ganze Forschungsprojekt handelt grob gesagt davon, Schnittstellen, Systeme und Ähnliches zu entwickeln, damit meine smarte Jacke in Zukunft mit meiner smarten Hose sich zum Beispiel austauschen kann. Nicht lachen, ist eine ganz ernsthafte und wichtige Geschichte, weil solche Schnittstellentechnologien kann man dann auch nicht nur für solche Kleidungsprojekte verwenden, sondern auch für das Smartphone A mit Smartphone B und ähnliche Sachen können miteinander dann besser kommunizieren.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, weil das hatten wir ja schon mehrfach, smarte Kleidung, auch im Zusammenhang mit Apple, aber auch Nicht-Apple-Geräten.
Genau, und unter anderem kriegen einen Teil dieses Forschungsgeldes kriegen auch zwei deutsche Unternehmen, aber auch andere Unternehmen in anderen EU-Ländern kriegen was von dem Topf ab. Da werden wir sicherlich nochmal drüber berichten, weil ich bleibe hier bei solchen Themen gerne am Ball.
Auf jeden Fall sehr gerne, genau. Dann haben wir einen Hackerschutz für Herzschrittmacher.
Ja, das ist jetzt mal ein direkter Link und zwar zu Print. Ja, genau. Jetzt mal bitte schön einen Medienbruch. CT 22.13, Seite 48, wer es nachlesen möchte. Es geht um das Thema Herzschrittmacher. Wer sowas trägt, weiß das vielleicht. Können extern ferngesteuert werden. Dazu muss man normalerweise sich irgendwie beim Onkel Doktor hinlegen. Dann wird ein kleines Gerät auf die Brust gelegt und dann per Funk werden Daten ausgelesen. Aber eben nicht nur ausgelesen, sondern damit kann man auch von extern den Herzschrittmacher schneller stellen, langsamer stellen, ausstellen. So in der Theorie. Nun gibt es
Verschwörungsszenarien.
Genau, und um solche Sachen geht es, weil wenn jemand jetzt an mir vorbeigeht und ich rempel dich mal an und hat die entsprechende Elektronik dabei, so der böse Ansatz, vermutlich geht es nicht ganz so einfach. Du musst eigentlich das Gerät nicht miteinander pairen. Erstmal musst du von so einer Herzschrittmacher-Firma die Geräte haben, du musst das dekodieren. Und dieser Datenabgleich zwischen Herzschrittmacher und dem Gerät, was man auf deine Brust legt, braucht auch ein paar Sekunden. Aber um dieses ganze Thema geht es. Und da ist jetzt ein neues Verfahren vorgestellt worden, wie man aus den eigenen Kardiodaten, die der Herzschrittmacher so gesehen beinhaltet, einen Datenschutz mit ableiten kann. Dem Artikel nach können sogar implantierte Herzschrittmacher wohl einige davon nachträglich mit einem Software-Update in der Lage versetzt werden, mit diesem Datenschutzprotokoll zu arbeiten. Wenn wir nochmal an das Thema chemische Anlagen und Atombunker und gezielte Virenangriffe denken, sollte man dieses Thema auch nicht für unwichtig erachten.
Auf jeden Fall nicht. Und
meine Frau zum Beispiel hat einen Herzschrittmacher mit DeFi und die kann das Gerät kann von außen auch ausgelesen werden und sie hat bei uns auch im Schlafzimmer so ein Gerät, das kann per Funk Daten auch fernübertragen. Wir haben eine DFÜ-Strecke, da kann Nacht für Nacht ihre Kardiodaten übertragen werden an den Server. Mhm. Also von daher finde ich das Thema auch vielleicht für den einen oder anderen interessant und eben nicht nur Geek-Talk im Sinne von was bringt Apple Neues, sondern mal den Blick über den ganz weiten Tellerrand. Wie gesagt, wer mag, die gute alte CT, aktuelle Ausgabe 22, 2013, Seite 48. Grüße nach Hannover an die CT-Redaktion.
Sehr gerne, ja. auf jeden Fall ein Magazin, das sich immer wieder lohnt zu lesen. Gut, dann, wenn wir es schon gerade von Hacken haben, in den letzten Tagen ging es durch die ganzen Social Media und auch mittlerweile schon die ganze Mailflut kam hinten nach mit irgendwelchen Spam und wie sagt man dem schon wieder, wenn sie deine Daten möchten, wie heißen diese blöden Mails? Phishing-Geschichten?
Ja.
Genau. WhatsApp wurde gehackt, meinte man in dem Sinne, es war nicht WhatsApp selber, also nicht die Webseite von WhatsApp, sondern der DNS-Server von ihnen, wo das Ganze umgeleitet wird, in ganz einfach gesagt, der wurde gehackt und da sind auch andere Firmen betroffen, wie Antivirushersteller, AVG etc. War nicht ganz so eine große Geschichte, wie sich es zu Beginn angehört hatte.
Man muss ja bei solchen Nachrichten immer erstmal hinterfragen, was genau wurde wie, wo, da irgendwo angegriffen.
Ja. Genau, und in letzter Zeit, wo es immer wieder solche Meldungen gibt, Firma XY wurde gehackt, die wurden gehackt. Wie letzte Woche hatten wir Adobe, die gehackt wurden. Da wurde wirklich der Server gehackt und Kundendaten entwendet. Und hier ist es, wie gesagt, die Schnittstelle im Internet, die quasi das Ganze weiterleitet.
Mhm.
Zu den Servern da. Und das ist vielleicht wichtig zu wissen. Dann haben wir eine weitere kleine Kurznachricht. Yahoo Mail. Hattest du sowas früher mal genutzt?
Ich habe da noch irgendwo, ich glaube, eine Yahoo-E-Mail-Adresse müsste ich theoretisch irgendwo auch noch mal haben, aber die ist schon ganz lange nicht mehr genutzt. Also ich habe erstens eigenen Server, zweitens habe ich Google Mail und oh Gott, ich habe sogar noch eine Gmx-Adresse.
Ja, also meine ist noch aktiv, nicht für die Mails, doch auch für die Mails, weil ich nutze immer noch fleißig Flickr und das geht ja über die Yahoo Mail. Mhm. Und die haben jetzt neu das Ganze aufgebohrt vor einer Weile, da haben wir auch dazu davon berichtet, dass Yahoo 1 Tera Speicher bei Flickr jetzt bietet für eure Bilder und neu habt ihr 1 Tera Speicher für eure Mails.
Mhm.
Die sie euch anbieten und auch so ein paar optische Geschichten, wo ihr dann mit Hilfe von eurem Flickr-Konto Bilder hinterlegen könnt, halt so Spielereien.
Ja.
Und neu auch eine App-Version, also für Android und für iOS, wo der ganze, wie sagt man, der Mail-Client gehörig aufgepimpt wurde.
Apropos 1 Terabyte, Dropbox bietet, ich habe die vorgestern erst bei denen angerufen, für das Firmenpaket, was die auf ihrer Webseite bewerben. Da steht nämlich keine Gigabyte-Zahl bei. Und ich habe mal direkt angerufen und habe gesagt, Leute, wie ist es denn? Die Aussage ist, dieser Firmenaccount ist auch 1 Terabyte Speicherplatz für bis zu 5 Mitarbeiter. Also Cloud, ne? Dropbox, wie wir es alle kennen, nur mit 1 Terabyte.
Und Kostenpunkt?
795 US-Dollar für bis zu 5 Arbeitsplätze. Jeder weitere Arbeitsplatz 125 Dollar. Lala.
Gut. Und vielleicht zu den Nutzern. Laut Aussagen von Yahoo nutzen täglich 108 Millionen Benutzer noch den Maildienst von Yahoo. Also vor allem in Amerika ist das ja immer noch sehr beliebt. Wir hatten es vor kurzem auch, die Aufteilung von Suche ist ja Yahoo immer noch recht stark in den Staaten.
Genau, also auch wenn das in Deutschland oder Europa im Allgemeinen eher anders aussieht, in den USA ist der Markt noch wesentlich gleichmäßiger aufgeteilt als diese Monopolstellung, die Google, für die natürlich erfreulicherweise gerade speziell in Deutschland haben.
Genau, Schweiz ähnlich. Also
aber man muss mal nochmal unter berücksichtigen, wer womit wie viel Werbegeld verdient, ist auch nochmal eine andere Aufteilung. Aber so rein erstmal jetzt allgemein gesprochen Reichweite oder Nutzung, ist das natürlich dort wesentlich gleichmäßiger aufgeteilt.
Auf jeden Fall. Was heute auch ganz extrem durch die ganzen Tech-Blogs ging und eigentlich fast ein bisschen unterging, Samsung hat ja bekannt gegeben, dass sie ein Smartphone jetzt haben, oder das ging vor allem durch die ganzen Blogs. Mit biegbarem Display. Ich nehme an, das hast du sicherlich irgendwo auch kurz gesehen, ein paar Bilder oder so.
Ja, ich habe da irgendwie 1-2 Bilder gesehen, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob es von denen waren oder wer hat auch nochmal bekannt gegeben, kurz ein paar Stunden später, dass er jetzt auch...
Das war eben genau umgekehrt. Zuerst gab LG
das Ganze genau, raus. So das war
vor, ja. Vor sogar gestern oder vorgestern sogar am 7. Mit Datum genau, gaben sie raus, dass sie jetzt mit den biegbaren Displays in die Massenproduktion gehen Und das hat natürlich Samsung aufgegriffen und gleich ein Bild von so ein Leak quasi von ihrem ersten gebogenen Smartphone dann rausgegeben.
Ja, stimmt. Finde ich alles ganz schön. Sag mir noch, was ich davon habe. Außer, dass es eine neue Form ist. Also vielleicht kann dann mein iPhone in meiner Hosentasche nicht mehr so durchgebogen werden, weil es ist ja gleich gebogen.
Es biegt sich, genau, das biegt sich ja in der Höhe. Nee, Quatsch, ich dachte, habe auch wirklich lange nachstudiert, was bringt mir das, so ein gebogenes Ding. Das Einzige, was ich auf den ganzen Blogs ein bisschen rauslesen konnte, ist, dass wenn du es verkehrt drum hinstellst, also aufs Display legst, kann es so weniger schnell verkratzen.
Okay, ja gut, das kann ich verstehen, das ist ein Argument. Ja.
Ja, ich selber gebe, obwohl es ein Gebrauchsgegenstand ist, ich habe selten vorne einen Kratzer. Aber muss man sehen, wenn es dann soweit ist, wenn die ganzen kommen. Und vielleicht gibt es ja noch andere Vorteile. Vielleicht kann es uns ein höherer
mitteilen. Also sicherlich gibt es Bauformvorteile, aber die haben sich mir jetzt noch nicht erschlossen. Also sicherlich genau. Sieht es dann irgendwie in ganz bisschen cool aus, aber praktisch habe ich noch nicht den Vorteil gesehen.
Es wippt dann so schön. Wir werden sehen, wenn es ja soweit ist. Genau. Eine erfreuliche Mitteilung gibt es für alle Schweizer unter unseren Hörern und Apple-Nutzer natürlich. Der Termin vom iPhone 5S und iPhone 5C kam heute endlich raus. Wir bekommen ab dem 25. Oktober auch unser iPhone.
Applaus, Applaus, Applaus. Aber ich heiße jetzt nicht Kermit, aber ich gratuliere damit der Schweiz dazu, dass sie ab dem 25. Oktober auch die neuen iPhones ausgeliefert bekommt. Jawohl, ja.
Ich bin sehr gespannt und werden das fleißig verfolgen, wie schnell dass die dann da ausverkauft sind. Hoffen wir, dass nicht wie beim letzten Mal ist, wo wir teilweise bis zum Januar warten durften, bis wir unsere Geräte gekriegt
haben. Also ich habe heute wieder irgendwie noch ein, zwei irgendwo Sachen gelesen, Verkaufszahlen Apple wieder mal durch die Decke. Es kann also irgendwie noch alles irgendwie immer doch noch ganz gut funktionieren, wie mir scheint.
Auf jeden Fall, ja, denke ich auch.
Und für alle, die einen Kaufanreiz brauchen, kommt jetzt der Martin mit noch einer anderen Kaufinformation. Also ja. Bald.
Genau. Tobi hat ja ein HP Chromebook, das Pixelbook, wie es heißt. Da hätte ich gerne mit ihm noch darüber gesprochen. HP, oder besser gesagt, Google hat ein HP Chromebook vorgestellt, das 11er gestern. Das ist ein 11 Zoll, wie sagt man?
Display?
Nicht ein Laptop, ist auch kein Ultrabook, ist so ein...
Chromebook halt, ja.
Chromebook, genau, 11,6 Zoll, wie vorher schon gesagt, 16:9, hat 2 GB RAM mit drin und eine 16 GB Solid, also SSD. Batterielaufzeiten sollen bis zu 6 Stunden halten und es hat eine Schnittstelle für eine Micro-SIM-Karte, damit man das Ganze auch mobil nutzen kann. Wobei man eben hierzu sagen muss, das Ganze ist wirklich nur, wenn online nutzbar. Sicherlich gibt es auch die Offline-Nutzung, aber das Ganze ist noch nicht ganz so, wie man es gerne hat, wenn man immer wieder in den ganzen Test geht. Was aber da ganz interessant ist und deshalb ich mir das ziemlich sicher auch anschauen werde, ist der Preis, $279, wenn man es mit dem Pixelbook vergleicht. Das ist irgendwie $1,600 war das, glaube ich, oder 15 oder 14. Also völlig überteuert kam mir das bei den meisten raus. Wäre das was für dich so?
Ich muss dazu sagen, ich habe hier einen stationären Rechner und ich habe ein iPad und ein iPhone. Ich erinnere mich daran, dass Johnny Häusler zwei Jahren oder so mal irgendwann einen Blogbeitrag bei sich geschrieben hat, warum er das iPad wieder verkauft. Ja, der hatte stationären Rechner, der hatte ein Notebook und der hatte ein Smartphone. Ich kenne nicht viele Leute, die parallel ein iPad nutzen und meinetwegen ein Notebook. Weil entweder bist du vermutlich mehr derjenige, so der, sag ich mal, sofamäßig am Touchen ist, oder du bist eher sofamäßig derjenige, der noch mit Tastatur irgendwo vielleicht arbeiten möchte. So,
da gehöre ich zu den Ersteren, ja.
Also ich habe, wie gesagt, Rechner, iPad, iPhone. Nochmal ein mobiles Device zusätzlich wegen Tastatur brauche ich nicht, weil es gibt ja mobile Tastaturen, die man auch ans iPad mit pairen kann, ne? Bluetooth.
Zu Genüge, genau. Ja.
Also für mich reicht meistens dann die mobile Reiseschreibmaschine iPad plus Tastatur. So, und wenn ich irgendwie wirklich ein bisschen mehr machen will, mache ich das auf einen stationären Rechner.
Dann weichst du also auf einen stationären.
Weil ich zu wenig unterwegs irgendwie anderes Anwendungsfälle habe, dass ich was anderes brauche. Ja, wenn ich da irgendwie vielleicht bei Video schneiden müsste oder sowas mehr unterwegs, also größere Sachen, müsste ich irgendwie, wie gesagt, irgend so ein Notebook dabei haben. Sowas mache ich entweder direkt auf dem iPad, da gibt es auch ein, zwei Schnittprogramme, wäre vielleicht mal irgendwas für eine Sonderfolge, hint, hint, oder sonst eben stationärer Rechner.
Also das handhabe ich ähnlich. Ich bin nicht mehr so mit den mobilen, also mit Ultrabooks oder MacBooks unterwegs. Ich habe stationäre Geschichten und eben Tablet und Smartphone.
Also beides ist so gesehen berechtigte Arbeitsweise. Das mag jeder für sich entscheiden, aber ich bin damit ganz glücklich und zufrieden. Mir reicht das.
Eben, genau. Was eben mich da einfach verwundert hat, ist wirklich eben der Preis, den Sie da haben.
Sicherlich. Mit dem Vorgänger vergleicht. Ganz klar darauf ausgesetzt, in die breite Masse zu kommen, weil sie waren ja preislich preisliche Alternative zu den doch recht preissensitiven MacBooks.
Dann haben wir somit unsere Kurzthemen abgeschlossen.
Ja, und die Kurzthemen haben schon fast eine halbe Stunde gedauert, ne? Also
so viel zur Definition kurz. Aber waren natürlich auch einige. Aber auf jeden Fall gehen wir zum nächsten Thema. Dann hast du ein Thema zu digitalem Lesen, also E-Book-mäßig oder E-Book-Reader besser gesagt.
Richtig. Wollten wir dazu nicht auch mal eine Sonderfolge machen? Ach egal, also die Neuigkeit oder das Interessante ist, Amazon stellt wiederum mal auch neue Hardware vor zum Lesen von E-Books. Und diese neuen Kindles haben einen speziellen Stromsparmodus, der soll es laut Angabe entsprechend erlauben, bis zu 17 Stunden Akkulaufzeit für das Lesen von E-Books zu haben und für sonstige Nutzung bis zu 11 Stunden. Das ist schon mal ein Stück mehr natürlich als jetzt ein iPad, ne, mit dieser Akkuschonmodus, das finde ich schon interessant. Aber was ich noch viel interessanter eigentlich an diesen Geräten finde, ist was eine ganz andere Funktion. Ich umschreibe es jetzt mal mit per Anhalter durch die Galaxis Panik-Button. Das heißt, du hast an dem Gerät einen Button und du sagst, ich find mich hier funktional jetzt nicht zurecht. Drückst den Button, dann startet ein Videochat. Die neuen Dinger haben auch eine kleine Kamera eingebaut. Und ein Mitarbeiter von Amazon setzt sich mit dir in Verbindung und fragt, wo kann ich helfen? Also der berühmte Flaschengeist, ja, Siri mit angeschlossenem FAQ-System. Aber laut dem, was ich das so rausgelesen habe, mit tatsächlichen Mitarbeitern, hört sich personalintensiv an, hilft dir weiter. Das finde ich total spannend und interessant für den Massenmarkt.
Genau, nicht unbedingt für uns Geeks und
Freaks. Nee, genau. Also wir finden das selber raus. Wir gehören zu den schlimmen Menschen, die sogar noch selber Google bedienen und dann vielleicht eine Bedienungsanleitung, ein How-To oder sogar ein Video, oh Gott, dann heraussuchen. Aber für die Zielgruppe, die eigentlich momentan auch ein iPad kauft, 50 plus. Ich bin fast schon in dem Alter. Für diese Leute ist das total spannend und interessant und wird sicherlich für eine gute Verbreitung nochmal sorgen, der neuen Geräte.
Auf jeden Fall. Und du sagst, neu sind die schon draußen?
Oder? Nee, die kommen auch erst nur, sie sind angekündigt, sie kommen auch erst wohl nur in die USA. Aber ich finde es einfach mal generell interessant, was das so für Hardware-Spezifikationen darstellt und gerade diesen speziellen Dienst. Mhm. Das finde ich total spannend.
Für nicht so versierte Nutzer ist es natürlich eine einfache Möglichkeit, muss man nicht irgendwen fragen, sich noch genieren, irgendwie jemanden zu fragen. Da kann man direkt beim Hersteller. Das Ganze, nehme ich an, ist kostenlos oder kommt da nach einer Rechnung?
Ich habe keine Ahnung. Steht jedenfalls in dem, was ich da so habe lesen können, noch nicht zu drin. Warten wir das mal ab. Auf jeden Fall heißt das, dass in Zukunft sich vielleicht beim einen oder anderen die Schwiegereltern oder die eigenen Eltern nicht mehr melden und man denen nicht mehr den Kindle einrichten muss. Sondern die können jetzt ja den Button drücken und man kriegt weniger Anrufe von verirrten Freunden, Verwandten und ähnliches. Die machen das dann alleine. Oder auch nicht.
Ja, mal schauen. Das wäre natürlich eine Wohltat für so vielen IT-Mitarbeiter.
Genau. Ich denke da immer nur den alten Witz von IBM. Service-Mitarbeiter, so im Callcenter, fragt dann den Mitarbeiter, die Person, die gerade bei ihm angerufen hat und die technisches Problem hat, was steht denn bei Ihnen auf dem Bildschirm? Eine Vase war die Antwort.
Genau, genau, das Altbekannte.
Gut, ich gebe zu, der war alt, der hat auch schon Bart. Macht nichts. Wir kommen zum nächsten Thema.
Genau, aber ich denke, dann kommen die so Richtung Weihnachten.
Oder? Genau, damit sind wir mit langem Bart, sind wir beim nächsten Thema. Martin, du hast ein Weihnachtsgeschenk gefunden. Erzähl doch mal.
Ja, Sharp hat bekannt gegeben, dass sie ein 4K Retina 32 Zoll Multitouch Display rausbringen werden. Und in den ersten Meldungen ging raus, dass das Ganze Windows-PC kompatibel ist. 4K Retina, das Ganze heißt 3840x2160 Pixel, ist so ein IGZO-Panel oder IGZO, wie man das nämlich auch spricht. Und neu haben sie jetzt nachgereicht, dass das Ganze auch unter OS X nutzbar ist. Und das macht für mich unglaublich interessant.
Unglaublich interessant wäre, fände ich jetzt noch einen Preis dazu.
Den will ich nicht wissen, weil dann ist mein Weihnachtswunsch schon wieder Geschichte, denke ich.
Ja, okay, dann begraben wir das Thema erstmal. Ich vermute mal, jetzt mal offizieller Aufruf an alle Podcast-Hörer, wie beim vorletzten Mal. Haltet jetzt den Podcast an. Nein, erst wenn ich erzählt habe. Haltet dann den Podcast an, greift zu Twitter oder was auch immer. Interessiert euch das Thema 4K-TVs oder Beamer oder sowas in der Richtung? Die Frage hat sich mir nämlich in den letzten Tagen gestellt, einfach mal aus Neugier, interessiert sich irgendjemand für diesen Themenbereich? Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Katsching!
Genau, gerne at geektalk_ch.
Ah ja,
dann
genau.
Dann bekommen wir sicher mit.
Richtig.
Und dann gehen wir gleich weiter mit einem Kickstarter. Wir haben ja in letzter Zeit immer wieder über Kickstarter und ähnliche Plattformen gesprochen. Ein interessantes für den einen, für nicht sicherlich nicht für alle Projekt ist die Happiness Watch. Hast du mal was von gehört?
Ja, habe ich. So gesehen mir dieses Promo-Video angeschaut und habe gedacht, nicht, obwohl ich mich ja so gesehen für diesen ganzen Themenbereich Smartware und so weiter total interessiere. Das Ding hat mich nicht interessiert, weil ich möchte nicht wissen, wann meine Stunde mir schlägt. Ganz ehrlich.
Genau, das ist natürlich eher ein, wie sagt man, makabres Thema fast schon. Nee, es geht nicht, das ist nicht eine Smartwatch wie alle anderen, die euch Anrufe anzeigen und so weiter, sondern sie zeigt euch die euch noch verbleibende Zeit an. Fragt mich nicht, wie das Ganze gemessen wird und angegeben wird. Ich nehme an, auf Durchschnittswerte von Europäern, Amerikanern, wo auch immer. Die Uhr zeigt euch an, wenn das euer Leben zu Ende geht. Andersrum gesagt, wie lange ihr noch zu leben habt. Ist natürlich generell in unserer westlichen Welt eher problematisch, weil wir setzen uns weniger mit dem Tod auseinander, meistens erst dann, wenn es passiert ist. Da gibt es einen guten Podcast von der Pirate, werden wir noch verlinken, von der Bestatterin. Wir setzen uns viel zu wenig mit dem Thema Tod auseinander. Und das ist ein Ansatz, wo man sich das Ganze ein bisschen mehr vor die Augen führen kann und bewusster leben kann.
Naja, es kann auch dazu führen, dass einer gehetzt immer auf die Uhr schaut. Scheiße, ich habe schon wieder eine Stunde meines Lebens verschwendet. Das ist, glaube ich, eher insgesamt ein gesamtmentales Problem, was du hast an der Stelle. Aber wer sich mag, kann sich natürlich eine Uhr beim Kickstarter-Projekt organisieren, die eben diesen Countdown zeigt. Und ich sage nur, und der Countdown läuft und Major Tom macht einen Scherz.
Genau, 18.000 von $25.000 haben sie zusammen. So eine Uhr kostet schlussendlich dann $39.
Hört mehr Geek Talk.
Gehen wir zum nächsten Thema.
Genau, ja. Kommen wir vom Handgelenk zum Fuß. Genau, wir bleiben im Bereich von komischen Gegenständen. Es gibt Socken, mehr, da ist ein kleiner Knopf dran mit einem AFIT-Chip. Und es gibt dazu ein entsprechendes kleines Gerätchen und meine iPhone-App. Und dann kann ich damit per AFIT-Chip meine Socken sortieren, damit ich die richtigen Socken zu den richtigen Socken paarweise ordentlich zusammensortiert wieder bekomme.
Wer kennt das nicht? Am Freitag, Waschtag kommt das Ganze aus der Maschine raus, getrocknet, je nachdem getömmelt, wie man es handhabt. Und dann geht es mal ans Socken erlesen.
So, jetzt greife ich nochmal das Thema Schweizer Warns auf. Richtig, natürlich, das Ganze ist von einer Schweizer Firma. Also, wer mal seine Socken sortieren möchte, bitte, es gibt eine entsprechende Lösung dafür von der Firma Black Socks. Alternativ, diese App kann man auch so oder so gebrauchen, wenn man zum Beispiel irgendwie mal öfter auf Reisen ist und gerade nicht feststellt, ich habe ein paar Socken eingepackt, die dunkelblauen und die schwarzen. Ne, damit man da nicht durcheinander kommt. Diese App fotografiert man damit die Socken ab und die kann entsprechend die Farbunterschiede auch feststellen. Die App ist kostenlos, der Rest kostet Geld.
Genau, das gibt es ja Ganze auch als Sockenabo. Dadurch ist ja Black Socks bekannt worden.
Ja.
Mit solchen Sockenabos.
Genau.
Dann haben wir noch ein letztes Thema für heute.
Genau, wir wollen euch heute nicht zu lange stressen. Wir haben noch mal sowas mit Kleidung. Wieder auch ein neues Crowdfunding-Projekt, Ion Glass. Damit kann man sein Smartphone steuern und Nachrichten empfangen. Also was man sonst so als Funktionalität kennt von irgendwelchen Smart-Uhren, ne, Smartwatches, das greift immer stärker um sich auch in Brillenvarianten. Gut. Ion Glass.
Ja. Das ist auch gecrowdfounded, oder?
Ja.
Logischerweise. Haben wir so alle unsere Themen durch?
Ja, für heute sind wir durch. Ja.
Dann würde ich doch sagen, liebe Hörer, je nachdem, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, wir wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Hört mehr Geek Talk.